Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Lützerath war es das jetzt dann wohl. Räumung nach 5 Tagen beendet, trotz des enormen Protestes. Zehntausende hatten sich dort ja am Wochenende versammelt, um Abriss des Ortes und vor allem den Kohleabbau, den weiteren, zu verhindern. Und es hatten sich ja auch Aktivisten schon viel länger dort verschanzt, in diesen Baumhäusern, in Konstruktionen, die absichtlich schwer zu erreichen sind, und auch in einem unterirdischen Tunnel. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt hatte diese Protestarchitektur schon länger im Auge, da es eine entsprechende Ausstellung im Herbst plant. Da sollte unter anderem ein provisorisches Gebäude aus Lützerath in die Ausstellungsräume nach Frankfurt geschafft werden. Oliver Elser ist Kurator am Architekturmuseum. Guten Abend erstmal.
Hallo, guten Abend.
Herr Elser, Sie wollten das Rotkehlchen aus Lützerath nach Frankfurt schaffen in dieser Ausstellung über Protestarchitektur. Warum waren Sie so scharf darauf?
Ja, das Rotkehlchen, wie es heißt, also so eine Mischung aus Rotkehlchen und Rotkohl, tatsächlich ganz toll geschrieben mit OE, so wie in Oeuvre. Also das Rotkehlchen ist ein kleines Häuschen, was in Lützerath auf einer Wiese stand, um es mal ganz salopp auf den Punkt zu bringen. Es waren schon alle Bäume dort mit Baumhäusern belegt. Und wir waren im Sommer das erste Mal dort. So entstand noch eine Wiese, das sogenannte Phantasialand. Und auf dem Phantasialand stehen lauter Strukturen wie das Rotkehlchen. Und wir haben aus verschiedenen Gründen, über die wir sicher gleich noch sprechen werden, uns sofort in das Rotkehlchen ein bisschen verliebt, kann man fast sagen, und gesagt, es wäre fantastisch, wenn das den Weg in die Ausstellung fände.
Stattdessen ist es jetzt zerstört.
Also alles hat nichts gefruchtet. Wir haben einen Leihvertrag mit den Aktivistinnen. Der lag vor. Damit sind wir dann in der vorigen Woche am Mittwoch an die Polizei herangetreten mit einem sogenannten Amtshilfeersuchen, weil wir sind das Deutsche Architekturmuseum, wir sind ein städtisches Museum, wir sind öffentlicher Dienst, also wir sind auch der Staat. Und so haben wir uns gedacht, kann die Polizei als quasi unsere Kollegen im Amt doch auch mal helfen, ein Kulturgut zumindest mal vor der unmittelbaren Zerstörung zu bewahren. Das hat nicht geklappt, weil alle Strukturen dort sofort abgerissen werden, sobald sie von der Polizei geräumt sind. Man muss einfach sagen, der RWE-Konzern hat überhaupt kein Interesse daran, und da haben wir auf Granit gebissen.
Der RWE-Konzern hat kein Interesse daran, weil es natürlich auch eine hohe Symbolträchtigkeit hat. Vor allen Dingen finde ich ja diese Baumhäuser, von daher finde ich es interessant, dass Sie sich in eine Struktur verliebt haben, die ein bisschen aus der Reihe tanzt.
Ja, also wir haben in unserem Ausstellungsraum keinen Baum. Und deswegen kommt auch ein Baumhaus erstmal nicht so einfach in Frage. Und es wäre ein erheblicher Aufwand, ein Baumhaus in ein Museum zu installieren, ohne entsprechende Deckenhöhe, ohne entsprechenden Baum. Aber wir finden, dass in Lützerath etwas entstanden ist, was es im Hambacher Forst zum Beispiel nicht gab. Also wenn man an die Proteste denkt, 2018, Hambi, der Hambacher Forst, also quasi der benachbarte Tagebau, oder dann auch die Proteste hier in Hessen gegen den Ausbau der A49, der Dannenröder Forst. Also daher kennen wir diese ganzen Baumhausstrukturen, die auch absolut beeindruckend sind, gerade weil die Baumhäuser miteinander verbunden sind und es quasi so regelrechte Städte in der Luft gibt mit Brücken, mit Netzen und all den Strukturen, die alle einen ganz spezifischen protestarchitektonischen Zweck haben. Aber wir haben gesehen, dass es in Lützerath Baumhäuser ohne Bäume gibt. Das sind Strukturen wie das Rotkehlchen, die auf dieser Wiese stehen und die eine Mindesthöhe von 2,50 Meter haben, weil, wie es quasi das BesetzerInnenhandbuch lehrt, ab 2,50 Meter muss die Polizei mit Spezialeinheiten anrücken. Und wenn man sich vorstellt, das Ganze mal ein Dutzend Häuser, dann dauert es auch entsprechend lang. Also es sind Strukturen, die es der Polizei schwerer machen sollen, die Aktivistinnen dort rauszuholen.
Bis zuletzt gab es ja 2 Personen, die sich in einem unterirdischen Tunnel aufgehalten haben. Die sind jetzt wohl heute da rausgekommen. Das sah gestern noch anders aus. Ist es auch etwas, was man bei solchen Protestarchitekturen öfter findet?
Der Tunnel von Lützerath, der hatte in einem Tunnel im Hambacher Forst ein Vorbild. Also dort hat sich jemand in diesen Tunnel eingegraben, und ähnlich wie diese Strukturen, wie das Rotkehlchen davon ausgehen, man muss eine bestimmte Höhe erreichen, damit die Polizei es schwerer hat, ranzukommen, haben diese Tunnel eigentlich genau denselben Zweck. Nämlich man kalkuliert damit, dass die Polizeikräfte im Grunde nicht durch den Tunnel selbst zu den Aktivistinnen gelangen können, weil sie sich im Grunde nicht in diese nicht durch sie selbst konstruierte Umgebung hineinbegeben können. Das ist einfach viel zu unsicher. Und deswegen wurde damals im Hambacher Forst zu diesem Tunnel, den es dort gab, ein Paralleltunnel durch die Polizei gegraben. Das heißt, die mussten ihr eigenes Loch machen, die mussten ihre eigene Bohrung anfertigen, um diesen Aktivisten herauszuholen. Und das war die Kalkulation auch in Lützerath, dass man nicht einfach nur Polizisten in diesen Tunnel runterschicken kann, sondern so BesetzerInnenstrukturen einfach gar nicht betreten aus Sicherheitsgründen, dienstrechtlichen Vorschriften, wie auch immer. Also die wissen sehr genau, wie die Polizei agiert und stimmen entsprechend ihre eigene Strategie darauf ab.
Oliver Elser, jetzt sind einige Hörerinnen und Hörer vermutlich sehr neugierig geworden auf diese Ausstellung, die Sie da für den Herbst planen, wo es ja um mehr geht als nur um das Protestcamp in Lützerath oder den Hambacher Forst. Was genau untersuchen Sie da?
Ja, wir beschäftigen uns mit der Frage, was haben Proteste an Gestaltung und insbesondere Architektur hervorgebracht? Und das betrachten wir in einem recht langen Zeitraum. Also wir fangen an mit 1848-49, also bürgerliche Revolutionen, Paulskirchenbewegungen, Frankfurt, aber auch Dresden. In Dresden hat Gottfried Semper, den wir alle kennen durch die Semperoper, hat eine Barrikade gebaut und war direkt an den Kämpfen, an der Verteidigung der demokratischen Errungenschaften und dann aber auch natürlich der Niederlage beteiligt. Und diesen Bogen spannen wir von 1849 Dresden bis heute. Der Schwerpunkt liegt dann im 20. Jahrhundert. Wir steigen dann mit 1968 ein, aber nicht Paris, Mai, Pflastersteine, sondern ein Protestcamp, was in den USA entstanden ist, auf der National Mall mitten in Washington, was so ein bisschen aus dem Blickwinkel auch der Geschichte geraten ist. Wenige kennen das, die Resurrection City. Dann geht es ganz stark um die deutsche Umweltbewegung. Wir werden uns mit Gorleben beschäftigen, ein ganz wichtiges Protestcamp. Dann mit dem Camp in Frankfurt, klar, lokaler Anknüpfungspunkt, das Hüttendorf gegen den Bau der Startbahn. Wir werden uns dann mit dem arabischen Frühling beschäftigen, schauen uns auch den Maidan an und landen dann schließlich in der Gegenwart und damit auch Hambacher Forst und Lützerath.
Protestcamps aus architektonischer Sicht. Oliver Elser war das vom Deutschen Architekturmuseum. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlich gerne. Bitteschön.